So, jetzt geht's los. Ja, ich sitze hier vorne. Heute ist Visionssonntag und wir machen das ja immer zum Beginn von einem neuen Semester. Das Semester ist jetzt schon einen Monat alt, aber genau, heute ist quasi der Start nach der Gebet- und Fastenzeit, wo wir uns ganz neu auch ausrichten wollen und überlegen wollen, wozu machen wir das eigentlich hier alles? Wozu sind wir Sonntagmorgens hier? Was ist das Ziel dahinter, unser Herzschlag? Und ich habe schon gesagt, der Alex und die Jeanette sind heute mit uns und ihr werdet uns unterstützen bei unserem Thema heute. Ja, warum ist Vision wichtig? Also Vision ist ja wie so ein Bild von der Zukunft, wie so die ferne Insel, auf die man so zusteuert, was einem begeistert, was einem Orientierung gibt. Und in der Bibel heißt es in Sprüche 29, Vers 18, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Und wir merken das immer wieder auch im eigenen Leben, ein Volk braucht Vision, aber wir als Land brauchen irgendwie, gefühlt habe ich gerade so den Eindruck, wieder neue Vision, alles geht den Bach runter, die Wirtschaft, was ist Vision, wo geht's hin, was ist unser Blick in die Zukunft? Also Vision gibt Ausrichtung und wenn wir heute über Vision sprechen, dann sprechen wir natürlich über Gottes Vision, über sein Herz. Und wir wollen uns wieder ganz neu fixieren auf Gottes Ziel. Was ist denn Gott wichtig? Worum geht es ihm denn? Und der Alex und die Jeanette, die sind ja gestern aus Albershausen losgefahren und ich nehme an mit einem Navi, oder? War das schon mal hier bei uns? Also hier in Radolfzell? Noch nicht?
Ich in Radolfzell, ja.
Du warst schon mal da, aber hast trotzdem das Navi genommen?
Natürlich
sagt er, ich bin auch so einer, ich gehe da immer auf Nummer sicher und schalte es halt nochmal an. Und Navi ist auch sowas, ne? Dass wir haben ein Ziel, wir wollen irgendwo hin, das gehen wir ein. Das ist die Vision ist das Wochenende am Bodensee bei Sonnenschein zu verbringen. Hat zumindest 50% geklappt, gestern war sonnig. Und dann hat das Navi euch immer wieder gesagt, wo ihr abbiegen müsst und wie es lang geht. Und genau das ist wichtig, dass wir uns immer wieder orientieren, dass wir an das Ziel ankommen, damit wir das Ziel erreichen. Und mein erster Gedanke heute Morgen, der ist Gottes Vision. Und wisst ihr, wir sind ja die Kirche und wenn wir über Vision sprechen, müssen wir bei dem anfangen, dem seine Idee Kirche war und der das Haupt der Kirche ist und das ist Jesus und das ist Gott. Und mir ist es so wichtig, dass wir verstehen, was bewegt eigentlich Gott? Was ist denn auf seinem Herzen? Mit was ist Gottes Herz gefüllt? Und das lesen wir natürlich in der Bibel. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mal mit mir aufschlagen. In 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4 und 5, da heißt es, 1. Timotheus 2, Vers 4 und 5, ich warte mal ganz kurz für die Bibel dabei haben. Ich habe es auch dabei, aber ich habe leider gar keine Hand jetzt frei, um das richtig zu lesen. Aber ich habe es hier auch nochmal auf dem Bildschirm. Und zwar, Paulus schreibt da an Timotheus, er sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Wow, ich finde es so starke Worte, das begeistert mich immer wieder. Gottes Herz schlägt für Menschen. Gott liebt Menschen und deswegen ist Gott sogar selber ein Mensch geworden, um uns zu erretten in Jesus Christus, um uns aus unserer doch ausweglosen Situation, aus unserer Sünde herauszuretten. Ein anderes Bild, was so Gottes Herzschlag zeigt, Gottes Vision zeigt, ist in Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wo Gott Vision gibt auf das, was kommen wird, auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Und da schreibt Johannes, der Jünger, ich sage es mal in eigenen Worten, er beschreibt eine riesen Menschenmenge, die er sieht, die vor Gottes Thron steht. Und dann sagt er, das waren Menschen aus allen Völkern, aus allen Kulturen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen. Und ich finde es so cool, da heißt es, und sie trugen weiße Gewänder, so als Zeichen der Reinheit. Ja? Und dann stehen sie, diese riesen Volksmenge, die nicht zählbar ist, so beschreibt Johannes und sagt, und sie fallen vor Gott nieder, der auf dem Thron ist und beten ihn an und geben ihm die Ehre. Das ist die Vision, auf die wir zuleben als Gottes Kinder, dass wir eines Tages bei ihm sein werden, auf diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde und mit Gott in persönlicher Gemeinschaft wieder leben werden. Ja, Gottes Vision, ich habe schon gesagt, Gottes Vision sind Menschen. Oder auf Gottes Herz sind Menschen. Und das ist mir auch wichtig, heute Morgen zu sagen, wisst ihr, wenn ihr schon länger gläubig seid, dann denkt man manchmal, ja, Gottes Vision beginnt bei uns hier, bei der Kirche, ja, bei seinen Schäfchen, bei denen, die er so sehr liebt. Aber das ist ganz falsch. Gottes Vision ist viel größer als seine Kirche. Nämlich Gottes Vision beginnt mit dieser Welt, bei den verlorenen Menschen da draußen, bei Menschen, die Gott nicht kennen. Dafür schlägt Gottes Herz. Was ist der bekannteste Vers der Bibel, den wahrscheinlich die meisten Christen auswendig können? Was meint ihr?
Johannes 3, Vers 16.
Johannes 3, Vers 16. Wie heißt es da oder was steht da?
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Genau. Hier heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Welt. Er liebt nicht nur uns Christen, er liebt nicht nur seine Kinder, sondern er liebt die Welt. Er liebt jeden Menschen und deswegen Gottes Vision ist für Menschen, für jeden Einzelnen. Und Jesus sagt mal, oder sagt nicht Jesus, aber über Jesus schreibt Lukas, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, 10. Also hier beschreibt Lukas die Sendung, die Vision von Jesus zu kommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Herz des Vaters. Das ist die Vision Gottes. Das ist das, was Gott bewegt und motiviert. Und der Alex, der hat auch eine Geschichte mit Gott. Ich finde die faszinierend, weil er ist nicht so fromm aufgewachsen in der Kirche und kennt nichts anderes, sondern er kennt auch das Leben ohne Gott. Und Alex, du darfst uns jetzt mit hineinnehmen. Kurz in deine, ich habe es gesagt kurz, weil er hat eine mega lange Geschichte, er hat gesagt, ich kann eineinhalb Stunden erzählen. Ja, wir lassen uns mit hineinnehmen in das, wie Gott dich gefunden hat und sein Leben verändert hat.
Ja, einen schönen guten Morgen zusammen und einfach schön hier zu sein und hier sein zu dürfen bei euch und mit euch und über ihn zu erzählen. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir überhaupt machen können und ich hoffe auch, dass wir ihm auch die Ehre geben und ich möchte ihm auch die Ehre geben. Und es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn letztendlich und was er in meinem Leben getan hat. Ja, wir haben frei gesungen übrigens, wir hatten gestern einen fantastischen Tag, das hat Gott doch wunderbar vorbereitet, mit herrlichem Sonnenschein, wir waren zusammen am See und hatten eine gute Zeit zusammen. Und ja, wir haben vorhin dem Kinderlied haben wir gesungen, 365 Tage ist er da. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir immer mehr erkennen, wer er ist, dass Gott Liebe ist. Und dass je näher wir mit und je mehr wir mit ihm Zeit verbringen, umso mehr leben wir letztendlich auch in dieser Liebe. Und die uns auch trägt durch die Schwierigkeiten, die wir jeden Tag so erleben. Yogi hat zu mir gesagt, ich habe mal nachgerechnet, bei mir sind es 19.700 Tage ohne Gott gewesen. Also Gott war da, aber ich war nicht bei Gott. Und die soll ich jetzt in 5 Minuten packen. Das ist eine Herausforderung.
Ja, das
ich versuche es trotzdem. Ich bin geboren in Montreal, Kanada, bin da bis zum 7. Lebensjahr aufgewachsen, weil meine Eltern dorthin gezogen sind und mein Vater dort gearbeitet hat. Dann sind wir zurück nach Ravensburg. Ich hatte eine schwierige Kindheit. Vater war selten da, Mutter war sehr impulsiv. Und mit 16 bin ich zu Hause raus und habe dann zwischen 16 und 21 habe ich auf dem Bau gearbeitet als Hilfsarbeiter, weil ich musste mich selber ernähren. Wir sprechen jetzt über die Mitte der 70er Jahre, die waren auf dem Bau relativ schwierig. Sehr viel Rohheit, sehr viel Alkohol, sehr viel Gewalt. Ich rutschte dann ab in kriminelle Gang. Wir bekämpften uns gegenseitig am Wochenende. Das war unser. Ich habe das gemacht, was ich gelernt hatte, zu schlagen. Und wenn jemand anderer Meinung war wie ich, dann hat er eben Schläge bekommen. Und mit 21 war mein Leben eigentlich ja, ein riesen Schadenhaufen. Ich hatte riesige Schuldenberge, Führerschein weg, ein großes Gerichtsverfahren noch vor mir, wo ich einen jungen Mann ziemlich schwer verletzte. Hatte zwei Gefängnisaufenthalte, wurde dann nicht für längere Zeit verurteilt, weil ich nicht aufgrund der Alkohol und Drogen nicht voll zurechnungsfähig war und weil ich einen Einberufungsbescheid vom Militär hatte. Und ich wollte unbedingt längere Zeit beim Militär bleiben. Die lehnten mich natürlich ab aufgrund der Vorgeschichten. Und dann hat sich jemand für mich eingesetzt und ich durfte dann 6 Jahre beim Militär bleiben, konnte dann eine Ausbildung machen, habe den Führerschein wieder gemacht, habe eine Abendschule gemacht, habe die mittlere Reife nachgeholt. Und nach 6 Jahren wurde ich entlassen mit 11.000 D-Mark. Und ich war immer so ein bisschen so ein Abenteurer, früher viel Karl May, Jack London gelesen. Und habe meine Freundin überredet damals, ob wir nicht eine Weltreise machen sollten mit dem Fahrrad. Und dann sind wir tatsächlich losgefahren. Erste Station war übrigens Konstanz, Übernachtung. Sind dann bis Lissabon, dann Marokko und dann Brasilien und dann ein Jahr unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Dann ist meine Freundin wieder zurück, weil sie einfach zu viel war. Man muss sich vorstellen, in fremden Ländern, die nicht immer nicht ungefährlich waren, abends keine Dusche, im Zelt übernachten, irgendwo. 24/7 ist nicht ganz einfach. Und sie kam dann wieder zurück, ich gab das Fahrrad ab, tauschte es gegen einen Rucksack und ich bin dann noch einige Monate durch Südamerika gereist und habe dann meine Frau kennengelernt und ich bin sehr dankbar, dass sie bei mir an der Seite ist seitdem und auch heute da ist und mich unterstützt und begleitet. Und wir waren dann noch ein Jahr in Chile und haben dann dort geheiratet und sind dann wieder zurückgekommen. Ich musste dann wieder bei Null anfangen, weil wir alles verkauft hatten vorher. Es war schwierige Zeit, ich habe als Lagerhelfer angefangen und habe dann aber in der Automobilindustrie Karriere gemacht. Ich habe noch studiert, nebenberuflich. Und habe doch Betriebswirtschaft studiert und wurde dann Verkaufsdirektor von einer relativ großen Firma, Automobilzulieferfirma. Und ja, und mit 54 Jahren, wo eigentlich man von außen sagen könnte, vom Bauarbeiter bis zum Vertriebsdirektor, der hat es geschafft, genau an diesem Punkt kam ich nach Hause, habe Mittag gegessen, habe mich dann aufs Sofa gesetzt und habe 2 Wochen lang am Stück geweint. Was war der Grund dafür? Ich hatte eine schwerste Depression. Meine Frau hat mich natürlich sofort zum Psychiater mitgenommen und er hätte mich auch sofort eingewiesen, hat gemeint, ich werde mindestens für 1 Jahr krank sein. Und meine Frau hat dann aber gesagt, sie würde sich um mich kümmern und ich sollte besser zu Hause bleiben. Sie möchte das versuchen. Ich war damals nicht lebensfähig. Also es war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ich konnte mich nicht anziehen, ich konnte nicht essen, ich konnte keine Zähne putzen. Also 14 Tage lang war das ungefähr in dem Status und dann wirken langsam die Medikamente. Und dann hat man zumindest, kommt man so ein bisschen aus dieser Dunkelheit heraus. Und ja, die Wochen waren schwierig. Ich habe ständig geheult. Nach 6 Wochen bin ich zum ersten Mal in die Stadt gegangen und dann habe ich mir ein Buch gekauft. Das Buch hieß Raus aus den alten Schuhen, das hat mich angesprochen. Ist jetzt kein christliches Buch, eher so ein New Age Buch. Aber da ging es darum auch, oder der Autor hat dann auch eine eigene Depression durchgemacht. Und ich habe dann gelesen, da standen 3 Botschaften drin. Die erste Botschaft war, du musst was ändern. Ja, das ist ja nicht schön, wenn der Finger so auf einen zeigt. Das zweite war, wirf endlich mal die vielen Päckchen über Bord, die du schon dein ganzes Leben mit dir rumträgst. Und das dritte war, ja, da oben gibt es ja auch noch jemand, mit dem da habe ich das Buch zugemacht und habe gesagt, ja. Ich sage jetzt lieber nicht, was ich damals gedacht habe, aber ich konnte mit dem gar nichts anfangen. Also bei mir war das alles Kirche, Glaube, Gott, so ein Sammelcontainer irgendwo da draußen. Also das, ich habe das verabscheut. Jeder, der mit mir versucht hat, über den Glauben zu reden, dann wurde ich aggressiv. Also ich konnte das nicht aushalten. Und ich habe dann am gleichen Tag trotzdem noch weitergelesen, weil der Autor das einfach gut beschrieben hat, die anderen Dinge. Und dann dachte ich, war ich neugierig. Und dann kam im letzten Absatz, stand drin, ja, aber verwechsel das nicht mit der Kirche, weil Kirche Institutionen sind Menschen und Menschen sind halt so, wie sie sind. Und dann hat es bei mir so einen Klick gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, ups, ich habe da irgendwo in meiner Denkstruktur habe ich einen Fehler und ich habe Gott und Glaube und Kirche und Kirchengeschichte und alles, was mit der Kirche zusammenhängt, alles in einem Container irgendwie da drin gehabt. Viel mehr hatte ich nicht verstanden, das kam vielleicht noch so ein kleiner Gedanke, ach, vielleicht ist ja Gott doch irgendwie gut oder irgendwie so war so ein kleiner Gedanke da. Ich habe dann am gleichen Abend versucht zu verstehen, dass ich was ändern muss. Ich habe dann am gleichen Abend, der hat es gut beschrieben in dem Buch, versucht, diese Päckchen abzuwerfen. Ich hatte einige Päckchen angesammelt. Und mit dem dritten konnte ich nichts anfangen. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, habe das gemacht, also ganz alleine. Das war 6 Wochen, nachdem ich krank geworden bin. Also nur 6 Wochen später. Bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich war gesund. Also ich bin von oben runtergelaufen, habe nach draußen geguckt und habe gesehen, die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Bienen summen, die Vögel zwitschern. Also aus dieser Dunkelheit heraus plötzlich Farben, Schönheit. Aber das war eine, man konnte das nicht glauben, aber wir konnten das nicht glauben und ich am allerwenigsten. Also habe ich die Tabletten weitergenommen und aber ich habe dann angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und 2 Wochen später schreibe ich was von einem Freund, ohne den jetzt zu bezeichnen. Aber irgendwie muss wohl irgendwas von mich da gewesen sein. Meine Frau, die möchte immer in eine kleine Kapelle gehen, wo sie für ihre Familie betet. Und das war für mich immer eine schöne, angenehme Cabrio-Strecke. Und ich dachte, ja, da gehe ich wieder mit. Und da schreibe ich in mein Tagebuch rein, zum ersten Mal gehe ich auch wegen mir selbst. Und dann sind wir dorthin gefahren, ich saß in dieser Kapelle und ich weiß nicht warum, aber ich habe dann Jesus um Vergebung gebeten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht deswegen war, weil ich ihn 50 Jahre lang oder 54 Jahre lang verurteilt habe oder ignoriert habe oder wie auch immer. Was ist passiert in dieser Kapelle? Nichts. Nochmal 2 Wochen später fahre ich in die Stadt und da ist ein Parkplatz frei, der noch nie frei war, stelle mein Auto ab, steige aus und stehe vor dem Buchladen. Und da habe ich gedacht, Buchladen, wohne jetzt 20 Jahre hier, habe ich noch nicht gesehen. Und bin dann reingelaufen, habe dann christliche Titel gesehen, dachte ich, bin ganz hinten gelaufen, da war so eine Wand mit Bibeln, dann dachte ich, okay, schnell wieder raus, dann kam aber schon die Besitzerin vom Buchladen, kann ich Ihnen denn helfen? Und ich sage, ja, ich weiß nicht, ob sie mir helfen können. Und dann so 20 Minuten später bin ich mit dem Neuen Testament unterm Arm rausgelaufen, wusste nicht, was da drin steht. Es klang nur besser wie das Alte Testament, also in meinen Ohren, moderner für mich. Und habe dann ganz alleine angefangen, zu Hause zu lesen. Habe bis dahin eigentlich nur diese Dame kennengelernt, die Christin war. Und habe dann Matthäus-Evangelium, habe plötzlich gemerkt, wie mich das berührte. Und ich hatte immer, trotz dem ganzen Erfolg, den ich auch beruflich hatte, hatte ich immer eine Leere in meinem Herzen, immer irgendwo eine Sehnsucht. Und als ich die Bibel gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, wie es in meinem Herzen angefangen hat zu blubbern. Wie da Bewegung reinkam, wie da Wärme reinkam. Und die Bibel hat mich sehr stark berührt, weil ich dachte, Mensch, das Ding, das ist ja brandaktuell. Also da kann man sich hier auf dem Marktplatz stellen und rauslesen. Und da habe ich gedacht, und die Typen, das sind ja alles noch die gleichen, die da sind. Ja, die haben sich ja nicht verändert. Und das Dritte war, ja, wo finde ich denn die Leute, die denn so sind, wie sie sein sollten oder wie auch immer. Und dann kam ich zu Matthäus 11, 28, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will eurer Seele Ruhe geben. Und dieser Vers, der hat mich gepackt, also der hat mich umarmt, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe es gestern erzählt, das, was mich am meisten gepackt hat, war, dass es schriftlich dort stand. Ja? Das war nicht irgendwie so ein Bla-Bla-Bla, ja, ich habe mal einen guten Rat für dich und mach doch das mal, versuch's, sondern es war schriftlich. Und ich war ja Kaufmann und alles, was schriftlich ist, ist auch bindend. Und ich habe mir gedacht, der Typ, der hat ja echt Nerven. Ja? Der stellt mir einen Blankoscheck aus und sagt, hey, gib mir deine Lasten, du kriegst meinen Frieden. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Übrigens zählt es für alle anderen Verse auch, die er so raushaut. Man spricht zwar immer von seinem Wort, aber das ist geschrieben. Ich habe dann immer gesagt, das ist doch dem sein Problem. Wenn es bei mir nicht funktioniert, dann komme ich zurück und sage, Junge, das hat nicht gepasst, da hast du ein Problem. Ich habe dann noch mit meinem Nachbar gedroht, der Rechtsanwalt ist, hat wahrscheinlich den entsprechenden Ausschlag gegeben. Und dann saß ich wirklich da und habe überlegt und das hat mich nicht mehr losgelassen, bis ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich gebe auf. Ich habe 54 Jahre, habe ich probiert, das selber hinzukriegen. Ich schaff's nicht. Ich habe da so eine große weiße Fahne dann geistlich genommen und habe gesagt, ich gebe auf, mach du. Und habe dann dort mein Leben übergeben. Immer noch ganz alleine, war niemand dabei. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, in so einer rosa-roten Wolke. Anders kann man das nicht beschreiben. Ich war hochverliebt. Über mehrere Wochen ging das. Jeder denkt sich das, ach wie schön. Ihr wisst nicht, was das für ein Problem für uns war. Ich habe das nur gespürt. Ich konnte es nicht erklären. Meine Frau hat es gesehen, hat es nicht verstanden. Alle um uns herum konnten es nicht verstehen. Ich am allerwenigsten. Ich war ein komplett anderer Mensch wie vorher. Und es war schon eine schwierige Zeit auch für uns, weil meine Frau und mein Sohn haben mich dann wieder zum Psychiater mitgenommen und haben gesagt, jetzt ist er ganz hinüber. Ja, jetzt ist vorbei. Und ja, so ist die Geschichte, wie ich Gott kennenlernen durfte. Für mich persönlich, ich war schon immer ein Abenteurer. Aber was ich mit Gott erlebe, ist einfach, schlägt alles andere. Und das Schöne ist eben, ja, wenn wir gemeinsam immer mehr hergehen und versuchen, diese 365 Tage zu füllen, und auf dem Weg sind wir einfach, immer mehr in diese Liebe hineinzukommen. Und ich finde es so schön, dass Gott Liebe ist und dass die größte Waffe Liebe ist. Und das sollte uns doch Hoffnung geben.
Aber lass uns mal Gott einen Applaus geben, ich finde das krass. Das ist genau das, Gott liebt Menschen, ne? Und er kann Menschen erreichen, ohne einen Christ dazu zu benutzen. Ich finde es sensationell. Alex, du bist jetzt 10 oder 11 Jahre, gell? Bist du mit Jesus unterwegs?
11 Jahre.
11 Jahre, wow. Und Alex könnte viel
erzählen.
Alex lebt immer nach Tagen, nicht nach Jahren. Ich lebe nach Jahren, ich bin nicht so der Mathematiker, da kann ich es leichter rechnen. Wir darfst schon mal setzen, wir hören dich nachher nochmal. Ja, ich finde es absolut eine krasse Geschichte zu hören, einfach wie Gott Menschen nachgeht, wie Menschen nach Menschen sucht. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal merke ich so, ich lebe so in meiner Welt und mir ist es gar nicht so bewusst, dass es da so viele Menschen draußen gibt. Äußerlich alles da, Kohle, Erfolg, aber innerlich eine Leere, ne? Und ich will uns einfach wieder ganz neu ermutigen, ja, zu beten und zu sagen, Gott, schenk mir deinen Blick für die Menschen, schenk mir dein Herz für die Menschen. Lass sie mich sehen, lass mich tiefer blicken als das Äußerliche. Jesus, Gott, du siehst in die Herzen und dass Gott uns so einen Blick in die Herzen schenkt und wir wirklich merken, wie viel Not doch da ist und die Menschen wirklich Jesus brauchen. Ja, der zweite Punkt heute Morgen, ein zweiter, genau, ist von Gottes Vision zu Gottes Auftrag. Und Alex hat schon gesprochen über die Bibel, die er gelesen hat, die Evangelien. Und das Tolle finde ich, dass Jesus in den vier Biografien, dass in den vier Biografien über Jesus geschrieben wurden, die vier Evangelien, er überall über einen Auftrag spricht, über den sogenannten Missionsbefehl. Und das sind so die letzten Worte, die wir von Jesus haben, bevor er dann in den Himmel aufgestiegen ist, also die Himmelfahrt war. Und wir wissen, dass das so die letzten Worte von Menschen oft ein großes Gewicht haben. Und man merkt, man verlässt diese Welt, man geht aus dem Leben, da redet man keinen Quatsch mehr, sondern eigentlich versucht man da noch wichtige Dinge mitzugeben. Und das ist so das Vermächtnis, was wir von Jesus haben, der Missionsbefehl. Mach ich nochmal kurz weg. Der Missionsauftrag. Eigentlich müsste jeder Christ den auswendig sagen können, finde ich. Weil wenn Gott dir einen Auftrag gibt für dein Leben, dann sollte der wirklich in unserem Herz lebendig sein. Und ich will ihn mit euch mal kurz anschauen, weil hier Jesus konkret wird, wie denn seine Vision zur Realität werden kann. Und Jesus sagt da, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu tun, zu befolgen, alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus gibt uns hier diesen Missionsbefehl, diesen Missionsauftrag, oder man könnte auch sagen, eine konkrete Anweisung jetzt, ja, wie stellt sich Gott das eigentlich vor, dass wir dieses Ziel erreichen, dass er seine, oder dass seine Vision erreicht wird. Und ich möchte kurz so ein paar Punkte aus dem Missionsauftrag rausnehmen. Das erste finde ich so cool. Jesus stellt von Anfang an klar, Vers 18, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Die ist mir gegeben vom Vater. Also Jesus sagt, hey, ich habe die Power, ich habe die Macht von Gott über alles im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er, darum geht zu allen Menschen und macht sie zu meinen Jüngern. Und dann spricht er darüber, wie macht man den Menschen zu Jüngern, indem er sie lehrt, die Dinge zu leben, die Dinge zu tun, die er in unser Leben hineinspricht. Also hier heißt es, lehrt sie alles zu halten, alles zu tun, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Das ist das, was Jüngerschaft ausmacht, Gehorsam und nicht nur Wissen, sondern ein Leben, wo das sichtbar wird in der Praxis, was wir glauben. Und dann kommt dieses Versprechen am Schluss, habt keine Angst, denn ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ich finde es so cool, es ist wie so ein Sandwich, irgendwie, wo alles drin ist. Ne? Gott steht erstmal klar, hey, ich habe alle Macht und ich bin mit dir. Der, der alle Macht hat, ist mit dir jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und in dieser Unterstützung und in dieser Kraft darfst du hingehen und andere Menschen zu Jüngern machen, andere Menschen diese frohe, rettende Botschaft weitersagen. Und dann kann aus so einer Mission Impossible, ich denke, das fand man auch, Alex hat auch gesagt, wenn ihm einer gekommen wäre früher mit Jesus, den hätte er irgendwie weggeschickt oder verprügelt. Manche Menschen sind so gefühlt so in der Mission Impossible, wo man denkt, meine Güte, die haben sowas von kein Interesse und keine, ja, gar keine Offenheit für den Glauben, kann wirklich eine Mission possible werden, weil Gott uns gebraucht und Gott uns sendet in seiner Kraft, in seiner Macht mit dem Heiligen Geist. Und wir haben als Kirche den Missionsauftrag, also ich ermutige euch wirklich, den auch auswendig zu lernen. Ist echt gut, wenn man das so im Herz hat. Wir haben gesagt, wir machen den mal ganz kompakt. Und zwar, eigentlich sind es vier Punkte, wozu Jesus uns aufträgt. Verlorene retten, errettete bejüngern, Jünger trainieren und Trainierte senden. Das ist genau der Missionsbefehl. Natürlich, wir retten keine Leute, ist klar. Aber Gott gebraucht uns, um Menschen zu erretten. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann bejüngern wir sie. Wir helfen ihnen im Glauben zu reifen und trainieren sie darin, Jesus nachzufolgen. Und dann tun sie dasselbe. Wir senden sie dasselbe zu tun, genau wie Jesus gemacht hat. Er hat seine Jünger dann ausgesandt und hat gesagt, geht mit diesem Auftrag bis zu den Enden der Erde. Genau, und da möchte ich einfach dir nochmal zusprechen und auch mir, das ist mein Auftrag, das ist dein Auftrag und das ist unser Auftrag als Kirche, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu Nachfolgern Jesus zu machen. Das ist unser Auftrag. Und da will ich, Alex, komm gerade nochmal kurz vor. Willst du dich kurz setzen oder machen wir es kurz im Stehen? Machen wir es kurz im Stehen. Mich würde interessieren, Alex, wie dieser Missionsbefehl dein christliches Leben verändert hat. Das eine ist ja selber zum Glauben zu kommen und das andere ist ja dann diesen Auftrag, andere Menschen zu uns zu machen. Was gab es da so ein Erlebnis, wo das so Klick in deinem Kopf gemacht hat, dass du damit gemeint bist, mit dem Missionsbefehl, nicht nur der Pfarrer?
Ja, die Klicks haben irgendwie nie aufgehört bei mir. Wenn wir vielleicht nochmal in das, was ich dir geschickt habe, reingehen. Das ist zwar nichts anderes als eine Wiederholung von dem, was Yogi eigentlich genau gesagt hat, aber ich will euch erzählen, was es mit mir gemacht hat. Aber das ist meine persönliche Geschichte. Und die ich jetzt mit dem Missionsbefehl hatte. Ja, der Missionsbefehl. Muss ich da oben, unten?
Der Dicke in der Mitte drücken, ja.
So. Also viele, viele Jahre lang war der Missionsbefehl so. Ja, so habe ich den gelesen. Geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und irgendwie kannte ich das auch so ein bisschen auswendig. Nicht so richtig, aber ich hätte es so einigermaßen zusammengebracht. Und vor ungefähr drei, vier Jahren hat Gott plötzlich gesagt, guck mal ein bisschen weiter vorne. Und dann habe ich angefangen, weiter vorne zu lesen, bei Vers 16. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hat. Also es war nicht nur das Letzte, was Jesus gesagt hat, sondern er hat sie auch dorthin geschickt. Und bei mir hat es einfach ausgelöst, wo schickt denn Jesus mich hin? Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, weil es so wichtig ist, dass wir da sind, wo Jesus möchte, dass wir auch sind. Und dass wir das jeder auch, dass wir da davon überzeugt sind, das ist unser Platz. Das ist der Platz, wo er möchte, dass wir hingehen. Und dann geht es weiter, als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Und ich war genau in diesem Setting. Ich habe das alles gelesen da unten, was da steht. Aber ich hatte Zweifel. Und glaubt nicht, dass diese 12 Jungs damals keine Zweifel in sich gehabt hätten. Mit dem ganzen Römischen Reich vor sich. Wir dürfen zweifeln, das ist okay. Aber genau dort, in dem Moment, wo wir zweifeln, kommt Jesus und sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum oder deshalb. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht aus einem Zwang machen oder weil der Vers da ist, sondern dass wir das aus einer Leichtigkeit machen. Dass wir es deshalb machen, weil wir selber gerettet worden sind. Dass wir es aus Liebe machen. Und das war so wichtig für mich, dass ich die drei vorherigen Verse so gesehen habe. Ich darf zweifeln, ich sollte da sein, wo Jesus mich haben will. Aber er ist verantwortlich. Er ist verantwortlich, was hier passiert. Er ist verantwortlich für seine Visionen, für seine Mission. Es ist nicht unsere, es ist seine. Aber unser Job ist doch, deshalb geht. Das ist doch unser Job. Wir laufen einfach los. Und er steht im Hintergrund mit seiner Macht. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Wieder mal die 350 Tage, die wir im Kinderlied gesungen haben. Er ist da. Und das Wichtige, was hier noch entstand, wenn da steht, macht die Menschen zu Jüngern. was heißt denn das für mein Leben? Wie soll ich denn Jünger machen? Ich kann doch selber kaum was. Oder das, was ich weiß, keine Ahnung. Und was hat denn Jesus gemacht? Jesus hat gesagt, folge mir nach. Komm mit mir. Oder setz dich hin. Sag, Mensch Alex, du hast ja echt ein krasses Leben und ich weiß, du hast einige Probleme. Komm doch mal zu uns in die Kirche. Wir sind da in Albershausen. Ja, das ist ein geschlossenes Gebäude, aber ja, ich stelle dann auch bei allen Leuten vor und so weiter. Oder ich sage, hey Alex, ich weiß, du hast echt einiges erlebt in deinem Leben. Du möchtest nicht irgendwie was davon erzählen. Oder wie es dir so geht oder was du so machst. Und, oder wir können uns mal zum Kaffee oder zum Bierchen trinken und dann quatschen wir mal. Oder beim zweiten Mal sage ich, hey Alex, du hast Lust mal mit mir nach Hause zu kommen. Ja? Komm doch mal, guck mal, das ist meine Frau, das sind meine Kinder. Ich zeige dir mein Haus, ich zeige dir mein Leben. Und plötzlich ist der Alex oder der Jogi ist da. Und das macht was mit einem. Das macht was, weil wir uns öffnen. Wir öffnen unser Haus, aber nicht nur unser Haus, wir öffnen auch unser Herz. Und plötzlich sieht er unser Herz. Ja, und es macht was mit ihm, aber es macht auch gleichzeitig was mit uns. Weil wir sind ja auch auf dem Weg immer weiter zu Gott hin. Also wir gehen dann den Weg zusammen. Aber er ist plötzlich ein Teil von mir. Plötzlich habe ich den an der Backe. Jesus hat die 12 Jungs 3 Jahre lang an der Backe gehabt. Das war nicht immer einfach. Mit ihm geht's noch. Aber ich habe dann irgendwie verstanden, das ist Jüngerschaft. Es geht um Beziehung. Es geht nicht um Zellkirche, um Vision, es geht um Beziehung in die persönliche Investition in andere Menschen. Und zwar aus Liebe, weil wir selber gerettet worden sind. Und was da noch steht, ist, wir sollen alles befolgen, was er uns aufgetragen hat. Und ich habe dann für mich mal geschaut, was ich gesehen habe. Und wenn ich ins Johannesevangelium hineingehe, dann steht, so gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Johannes 13, 34. Johannes 15, 12. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Johannes 15, 17. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Das eine ist Beziehung. Das andere ist Liebe. Und spätestens dann stellen wir fest, wie soll denn das funktionieren? Wie kann ich denn lieben, wie Jesus geliebt hat? Und das kann ich nur, indem ich mich entscheide, loszugehen. Und indem ich Jesus frage, hey, hilf mir, ich meine, ich finde den super, aber Liebe kann ich denn nicht? Ich kann nicht mit Urstellen sagen, ich liebe jetzt den plötzlich. Aber wenn ich anfange, Beziehung zu leben, wenn ich anfange, mein Herz zu öffnen, wenn er sein Herz öffnet, dann entsteht eine Beziehung, dann entsteht eine Liebe. Und Gott hilft uns dabei. Und diese Liebe ist spürbar. Und das Schöne ist, egal wie kaputt das Herz ist, wenn das Herz von Gottes Liebe, nicht von unserer, aber von Gottes Liebe berührt wird, erkennt dieses Herz seinen Schöpfer und erkennt, dass es geliebt wird. Und es wird für immer verändert. Egal wie kaputt es ist. Und das ist unsere Aufgabe. Gottes Liebe in diese kaputte Welt und in diese kaputten Herzen hineinzubringen.
Sorry. Vielen Dank, Alex. Super, ja. Dein Applaus, genau. Ja, das ist genau der Punkt. Es geht um Beziehung. Gott geht zu Menschen, Gott geht zu Beziehung, Gott geht zu Liebe. Das ist genau der Schlüssel, den Gott selber ja gelebt hat. Ne? So, ich gebe euch den letzten Punkt, weil wir können viel über diese Sachen reden, aber am Ende ist ja auch eine Frage, wie versuchen wir als Kirche diesen Lebensstil zu entwickeln? Und wisst ihr, es gibt so viele Kirchen, die das, wir haben ja alle denselben Auftrag von Gott, aber die einfach einen anderen Weg oder für sich überlegen, wie können wir jetzt das umsetzen, heute hier in unserer Zeit, in unserem Ort, in unserer Stadt, wo wir leben. Und wir als Kirche haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, weil es muss irgendwie ja auch greifbar werden. Wir wollen wie auch eine Struktur, wie wir dann auch versuchen, Raum zu schaffen, um diesen Auftrag zu leben. Und ich möchte mal vielleicht einen Satz dazu sagen. Wir brauchen so viel Gnade von Gott, dass wir das erleben dürfen, dass Menschen zum Glauben kommen und verändert werden, wie ich selber verändert wurde, als ich Christ wurde. Und Paulus schreibt es mal so schön in 1. Korinther 3, Vers 6 bis 7, da sagt er, der eine pflanzt, der andere begießt, Gott aber ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Und allein dieser Vers muss uns extrem demütig machen, weil es geht hier nicht um ein Konzept, um eine Strategie, wo wir jetzt das machen, sondern wenn Gott nicht wirkt und wenn Gott nicht Gnade schenkt, wird am Ende gar nichts mehr rauskommen. Und deswegen sind wir so abhängig von ihm und trotzdem natürlich machen wir uns Gedanken und wie Alex auch gesagt hat, wir geben unser Bestes für ihn. Ich möchte ganz kurz mal mit hineinnehmen, weil wie gesagt, es gibt, also Kirche kann ja ganz unterschiedlich gestaltet werden. Und ich habe hier mal so ein Fadenkreuz mitgebracht. Ein Fadenkreuz hat das Ziel, was anzufokussieren. Man möchte, hier habe ich ja so ein Point gerade, man möchte ja den Fokus klar kriegen, man möchte sich aufs Ziel ausrichten. Und wir als Kirche haben auch überlegt, wie können wir einen Rahmen schaffen als Kirche, damit wir das Ziel erreichen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wir haben uns überlegt, vier Parameter sind wichtig. Und ich glaube, nur wenn wir die versuchen, relativ ausgewogen zu leben, landen wir dann da, dass wir das Ziel anfokussieren, die Vision in der Mitte haben. Und es sind vier Dinge. Input, Output, klein und groß. Und ich möchte ganz kurz erklären, was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, wir brauchen Input, wir brauchen Lehre, wir brauchen Erkenntnis von Gott. Und deswegen machen wir Gottesdienste, deswegen haben wir Kurse. Im letzten Jahr, November, Dezember, haben wir diesen Kurs gemacht. Wir machen Mentoring, das ist Input, wo wir uns in Menschen investieren. Zellgruppenleiter-Mentoring oder auch Teamleiter, die wir mentoren. Wir investieren uns in euch, damit ihr Wachstum erlebt. Wie die Bibel auch sagt, ne? Lehre ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Aber wir wollen nicht da stehen bleiben. Wir wollen nicht nur, dass ihr jeden Sonntag kommt, wieder eine neue Predigt, Kopf auf, Botschaft rein, Kopf zu, ihr geht nach Hause. Sondern Jesus hat gesagt, lehret sie zu tun. Also es muss in die Praxis kommen. Und deswegen wollen wir auch einen Output haben in unserem Leben. Wir wollen Menschen sein, die das, was sie empfangen, auch verschenken an andere. Weil das ist Liebe. Wenn du was weitergibst, wenn du es an andere verschenkst. Und deswegen haben wir gesagt, als Kirche ist es auch wichtig, dass wir dienen. Jesus hat mal gesagt, der Größte unter euch ist der, der allen dient. Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das waren Jesu Worte. Also wir wollen eine Kirche sein, die dient. Und wir wollen Menschen dienen. Alex hat so cool gesagt, es gibt so viele bedürftige Menschen da draußen. Wir wollen unsere Gaben natürlich auch dienen in der Kirche. Und wir wollen auch evangelisieren, weil wir Menschen dienen, indem wir die rettende Botschaft ihnen weitergeben. Deswegen machen wir auch die VIP-Zellgruppe. Einmal im Monat wirklich den Fokus auf Menschen, die es noch nicht kennen. Oder Sonntag mit Freunden. Ein Sonntag im Monat, der ist dann evangelistisch. Da wollen wir wirklich Output haben. Da wollen wir was weitergeben von dem, was Gott uns geschenkt hat, von diesem Schatz des Evangeliums. Genau. Und natürlich, dass wir mitarbeiten in welchen Bereichen, in welchen Teams. Das ist ein Output. Das sind so zwei Dinge, die gegenüberstehen. Und dann glauben wir, Kirche muss groß sein und klein sein. Groß ist das heute am Sonntag. Da kommen wir alle zusammen, wir haben Gemeinschaft, jeder bringt seine Gabe ein und es wird so ein bunter Strauß. Groß ist auch Kurse, die wir machen, das machen wir zusammen. Oder auch in welche Events, Feste, Taufen, was auch immer. Da kommen wir als ganze Gemeinde zusammen. Und das ist wichtig, dass wir merken, hey, wir sind eine Kirche, wir gehören zusammen, wir sind füreinander da. Aber nicht nur das ist wichtig, der Sonntag, wo wir alle zusammenkommen, sondern wir brauchen auch das Kleine. Und das sehen wir im Leben von Jesus. Jesus hatte die Massen um sich manchmal, da hat er gelehrt. Aber dann war er immer mit 12 Männern unterwegs und die waren so seine engen Freunde, mit denen er sein Leben geteilt hat. Und deswegen haben wir auch diese Zellgruppen, ZG steht für Zellgruppe, Zellgruppe ist ein anderes Wort für Kleingruppen, wo wir sagen, jeder von uns braucht auch ein geistiges Zuhause, wie so eine geistige Familie, eine kleine Gruppe, wo er ja, authentisch ist, wo er sein Leben teilt, wo Menschen ihn wahrnehmen, wo uns gegenseitig dienen. Und das ist sehr, sehr wichtig, so eine kleine Zelle, Familie zu haben, wo ich mich entwickeln und wachsen kann. Und da passiert Jüngerschaft. Wir haben auch diese 1-in-1-Jüngerschaft, wo wir auch sagen, da wird es noch ein bisschen kleiner, wo wir sagen, wir wollen zusammen uns Rechenschaft geben und in unserem Leben wachsen. Und wir haben natürlich die Treffen in den mit Zielgruppen, wo auch so ein kleinerer Bereich, wo Leute zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben und in Jüngerschaft zu wachsen. Ja, und nochmal zurück zu diesem Bild. Wenn du was anfixierst, also wenn, dann ist es wichtig, dass alles ausgewogen ist, weil sonst geht es in eine Richtung. Ne? Also wenn du nur groß hast, dann geht es weg vom Fokus. Wenn du nur Output hast, geht es weg vom Fokus. Wir brauchen alles ausgewogen, damit wir wirklich den Fokus in der Mitte haben. Und das ist wirklich so unser Wunsch als Kirche. Und deswegen haben wir auch so die Struktur, die wir haben. Ich mache jetzt mal hier kurz ein bisschen ab, dass es nicht zu lang wird. Ich will nur noch eine Sache sagen, die steht ganz prägnant für uns als Kirche. Wir sagen immer, wir sind eine Kirche aus Kleingruppen oder aus Zellgruppen, nicht mit Kleingruppen. Und das drückt unser Herz aus, dass wir wirklich glauben, jeder braucht auch das Kleine, das Verbindliche, das Persönliche und nicht nur das Große am Sonntag. Okay, bin fast fertig, nehme ich ganz kurz noch rein. Und unser Name, der heißt ja Zellkirche Untersee. Und ich möchte ganz kurz erklären, warum wir Zellkirche Untersee heißen. Weil Name ist ein Stück weit Programm. Wir sind eine Kirche aus Zellgruppen, habe ich gerade schon gesagt. Deswegen Zellkirche steht also eine Kirche aus Zellgruppen. Und dann Untersee ist die Region, wo wir leben und wo wir glauben, dass Gott uns ein Mandat gegeben hat, um dort diesen Auftrag zu leben. Und ich zeige es dir ganz kurz hier an der Grafik. Das ist der Untersee, hier die grüne Linie. Und der Untersee liegt zwischen dieser großen Stadt Singen und dieser großen Stadt Konstanz. Und der Untersee besteht aus 24 kleinen Orten und Dörfern. Und wir haben gesagt, unsere Vision als Kirche ist es, Kirche für die Menschen am Untersee zu sein. Hier leben wir, hat Gott uns hingestellt. Und hier dieser Untersee ist eigentlich der Bereich, wo wir sagen, hey Gott, da gebrauche uns, damit Menschen dich finden und zu Jüngern werden. Genau, wir haben die Vision mal so formuliert als Kirche, wir träumen davon, dass es an jedem Ort am Untersee, also an diesen 24 Orten, Zellgruppen gibt, durch die Menschen Jesus kennenlernen und zu einem leidenschaftlichen Nachfolger Jesu werden. Das ist so der Ansatz, unsere Struktur, dass wir sagen, wir sammeln nicht nur die Leute hier an einem Sonntag, sondern dort, wo wir leben, in diesen Dörfern, öffnen wir unsere Häuser, wie alles gesagt hat, laden Menschen ein, unser Leben zu sehen und fangen mit ihnen an, über unseren Glauben zu reden. Dienen ihm, lieben sie. Und das ist die Vision von uns als Kirche, wie wir das versuchen zu leben. So, jetzt habt ihr echt schon richtig lang zugehört. Aber ich möchte den Alex noch mal kurz fragen. Alex, erzähl vielleicht mal so zwei Geschichten.
Zweieinhalb.
Nee, genau, kurze Geschichten. Einmal von dem, wie ihr so eine Zellgruppe, ihr habt ja auch Zellgruppen in eurer Kirche, ja, wie ihr das lebt. Und vielleicht auch, was ihr so erlebt habt oder was du gehört hast, wie Zellgruppen wirklich eine Möglichkeit sind, wie der Missionsauftrag auch heute in unserer Zeit wirklich Frucht bringt.
Ja, dieser Missionsbefehl, der hat ja einiges, hab ich erfahrt, erzählt, einiges in uns bewegt und wir haben verstanden, es geht um Beziehung und es geht um Liebe. Und trotzdem hatten wir immer noch Zweifel, ja. Und die Zweifel waren nicht nur bei mir, sondern bei uns auch als Paar. Weil plötzlich hieß es, jede Woche das Haus öffnen für x Personen, da zu sein, jede Woche, jede Woche, jede Woche. Und ja, das war auch für uns etwas schwierig, aber letztendlich haben wir uns dafür entschieden, das zu machen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns entscheiden, das zu machen. Gott braucht unsere Entscheidung. Und wenn wir anfangen, diese Entscheidung zu machen, dann wird Gott uns auch begleiten, genauso wie er das gesagt hat. Und das ist genau das, was wir erleben. Wir haben jetzt seit 19 Monaten, vor 19 Monaten mit einer Zellgruppe gestartet, mit Nichtgläubigen, mit zum Teil Gläubigen. Und das, was wir in den 19 Monaten erlebt haben, hat uns dazu gebracht, ich glaube, von uns beide, wir haben gesagt, wir machen das bis an unser Lebensende. Weil wir haben so viele Zeugnisse, wir haben so viele Heilungen, wir haben Bekehrungen, Taufe, wir haben so viel erlebt wie in den 10 Jahren vorher Gemeinde nicht. Also das, man sieht einfach, dass das, was Gott einem verspricht, oder was er da, dass es seine Vision ist. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir Gott auch genügend Raum geben. Ja, das ist immer für mich sehr schwierig, weil ich rede sehr gern selber. Und wir sagen auch, der Leiter sollte eher ein Moderator sein. Also ein guter Zuhörer sein und ab und zu mal eine Frage stellen. Und Gott macht den Rest. Und zu sehen, wie diese unterschiedlichsten Personen, wie da plötzlich eine Einheit entsteht, wie da plötzlich eine Tiefe entsteht. Wenn wir Gott Raum geben, wie da plötzlich, wie es immer tiefer geht. Und wenn es immer tiefer geht, dann entstehen auch immer tiefere Heilungen. Das ist einfach, gibt es nichts Schöneres. Ich sage immer, eine Zellgruppe zu haben, ist Zellgruppe Vorsicht, Beziehung und Liebe. Ja? Zellgruppe ist nur ein Hilfsmittel, wo uns ein Weg aufzeigt. Nichts anderes. Aber es geht um Beziehung und Liebe. Und da entsteht echte Liebe, da entsteht echte Tiefe, echte Freundschaft, echte Heilung, echte Bekehrungen. Und das ist das, was wir erleben. Und Gott macht es, nicht wir. Das merken wir, wenn manchmal total schräge Aussagen kommen. Wenn nicht, glaube ich, am Tisch sitzen, ist es eben so. Und wir das trotzdem mal auf dem Tisch liegen lassen und nicht gleich irgendwie was sagen. Weil sobald wir da gleich widersprechen, höchstens, das ist jetzt total falsch, dann wird die Person nie wieder was sagen. Aber einfach den Raum zu geben und dann zu sehen, wie Gott die Menschen in ihren Herzen verändert und die gleichen Menschen 3 Monate später eigentlich genau das Gegenteil sagen und es richtig sagen. Und das ist eigentlich schön zu erleben.
Ist es jetzt nur was so für junge Leute oder ich weiß, worauf ich hinaus will? Du hast mir eine Story erzählt, die du selber gehört hast. Willst du die vielleicht noch kurz mit uns teilen? Das hat mich total fasziniert, weil manchmal denkst du, ja, das ist jetzt wieder so ein Gemeindetrend für die junge Generation, die haben jetzt wieder neue Ideen. Ist das auch was für schon ein bisschen Eltern? Ja. Zu denen gehörst du ja noch nicht.
Ja, es gibt eine schöne Geschichte, weil ich bin auch im so mal Zellgruppenleiterschaft kurz aus Spanien und der Leiter von dort hat kürzlich eine Geschichte erzählt. Seine Schwiegermutter ist gestorben, das ist jetzt nicht die schöne Geschichte, aber er hat ein Zeugnis gegeben und er hat gesagt, sie hat mit 80 Jahren angefangen mit ihrer ersten Zellgruppe. Sie hat in den Jahren bis zu ihrem Tod, sie ist mit 89 Jahren gestorben, hat sie 80 Frauen zum Glauben geführt und ihre Gruppe hat sich zigfach multipliziert. Und ich denke einfach, um das geht es letztendlich. Ja, sie hat es angenommen, sie hat angefangen, sie hat mit Sicherheit auch Zweifel gehabt, aber ja, einfach die Frucht dann draus zu sehen, was entstanden ist. Und ich denke, das ist unser Auftrag.
Vielen Dank, Alex. Und ich hoffe, es macht euch auch Mut zu hören, was Gott tun möchte, was Gott auch tut, auch in unserer Zeit, auch in Europa, nicht irgendwo weit weg. Und wir glauben, dass Gott vielleicht auch ganz neue Wege wählt jetzt und geht, auch unsere Gesellschaft und auch die westliche Kultur zu erreichen. Vielleicht nicht mehr über den klassischen Gottesdienst wie früher, auch, ist auch wichtig, machen wir. Aber auch über ganz neue Wege. Und solche Geschichten faszinieren mich, mit 80 Jahren anfangen, ein Haus zu öffnen und so viele Menschen zum Glauben zu führen. Wow, großartig. Ich möchte euch jetzt einladen, mit noch ein Lied zu singen zum Abschluss. Und das Lied ist wie ein Bekenntnis. Das heißt, mein Jesus, ich gebe dir mein Herz. Es geht um Jüngerschaft. Ich will dein Jünger sein, ich will dir folgen. Und ich möchte dich einfach einladen, während dem Lied einfach auch über diese Worte nochmal nachzudenken, was wir heute gehört haben. Und wisst ihr, Jesus ist einer, der uns einlädt. Jesus ist keiner, der uns zieht oder schiebt oder der einfach sagt, hey, wenn du willst, folge mir nach. Und dieses Angebot oder diese Aussage, die gilt auch heute dir und auch für dieses Jahr, ne? Für diese 365 Tage haben wir nicht mehr, aber möchtest du Jesus nachfolgen? Möchtest du sein Jünger sein oder nur ein Fan von Jesus? Ja, ein Fan ist ja einer, der passiv ist, der Jesus gut findet und beobachtet so von der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Olympia schaut oder im Stadion seid beim Fußball. Ein Fan ist passiv. Der findet es toll, was die da unten machen, aber ist nicht involviert. Und der Nachfolger ist einer, der mit Jesus auf dem Spielfeld ist und mit Jesus unterwegs ist. Und genau das ist das, wo Jesus jeden ruft und sagt, hey, folge mir nach, sei dabei, sei in meinem Team. Ich möchte dich gebrauchen, um Menschen zu erreichen. Lass uns dieses Lied singen. Und wenn du es merkst, es ist eigentlich gar nicht mein Herz für dich frei, soll ich mitzusingen. Sag einfach, nee, da bin ich gerade nicht. Genau.
Dort starbst du für mich, Jesus.